Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Weihnachten ist ja bekanntlich das Fest der Freude. So heißt es zumindest immer, oder? Aber ich glaube, für viele von uns ist das gar nicht so. Es ist überhaupt keine Realität, eher das Gegenteil. Und ich muss zugeben, auch für mich selber ist die Weihnachtszeit oder war die Weihnachtszeit auch die härteste Zeit des Jahres. Warum? Warum ist das so? Ist es vielleicht die Einsamkeit, die uns in dieser Zeit ganz stark vor Augen geführt wird, vielleicht weil das Elternhaus zerbrochen ist oder so nicht mehr oder vielleicht sogar noch nie die gewünschte Wärme und Herzlichkeit mit sich bringt oder weil ihr in diesem Jahr vielleicht einen eurer Lieben verloren habt und nun in dieses Weihnachten zum ersten Mal ohne ihn verbringen müsst oder sie. Und dementsprechend natürlich all die Schmerzen der gemeinsamen Erinnerungen und Erfahrungen ertragen müsst. Aber vielleicht hat es auch gar nichts mit Weihnachten zu tun. Vielleicht befindet ihr euch einfach so, gerade in einer sogenannten Wüstenzeit. Habt ihr vielleicht vor kurzem euren Job verloren? Ja, und oder seid seit einiger Zeit arbeitslos und euch fehlt so ein bisschen die Perspektive für die Zukunft. Ne? Irgendwie müsst ihr lernen, mit Angst und Unsicherheit klarzukommen, ja, weil ihr auf Behörden warten müsst, ja, die euch irgendwie irgendwas bekannt geben wollen. Oder vielleicht macht ihr gerade in einer Beziehung zu einer Mann oder einer Frau oder einer Freundin eine schwierige Zeit durch. Hängt eure Ehe vielleicht am seidenen Faden. Oder vielleicht habt ihr gerade körperliche Beschwerden. Habt ihr eine schockierende Diagnose vom Arzt bekommen? Leidet ihr unter chronischen Schmerzen, die euren Alltag unerträglich erscheinen lassen? Oder kämpft ihr einfach gerade oder schon seit längerem mit psychischen Problemen, die euch in eurem Alltag vollkommen vereinnahmen? Was auch immer es ist, ob ihr das definieren könnt oder nicht, ich glaube, Wüstenerfahrungen kennt jeder von uns. Sie gehören einfach zum Leben dazu. Niemand kann sie vermeiden. Aber leider heißt das nicht, dass jeder sie auch gleich gut bewältigen kann. Jede neue Wüstenerfahrung kostet natürlich total viel Kraft und Energie. Jede dieser Erfahrungen wirft neue, oft existenzielle Fragen auf. Jede Erfahrung birgt Glaubenszweifel. Und die Herausforderung, Gott auch in diesen Situationen immer wieder neu zu vertrauen. Auch wenn man gerade nicht weiß, was morgen kommt, wie es mir morgen geht, was morgen auf mich zukommt. Aber jede neue Erfahrung, die bringt auch eine Chance zur Veränderung mit sich, zum geistlichen Tiefgang und zu einer neuen Perspektive. Ja, jede Wüstenerfahrung bringt in gewisser Weise auch ein Geschenk mit sich. Das Geschenk der Wüste. Und mit diesem Geschenk wollen wir uns heute Morgen ein bisschen auseinandersetzen. Und wir hangeln uns dabei an drei Gliederungspunkten entlang, aber fangen wir einfach vorne an. Das Wandern in der Wüste. Wahrscheinlich habt ihr bis jetzt schon die berechtigte Frage gestellt, warum predige ich am dritten Advent über Wüstenzeiten? Ne? Was hat die Weihnachtsgeschichte bitte mit einer Wüstenzeit zu tun? Ne? Ist ja eigentlich alles voll idyllisch. Ja? Da sind Engel und Hirten und diese fröhliche Stimmung haben wir gerade in dem Video nochmal gesehen. Die Weihnachtsgeschichte berichtet schließlich vom Kommen von Jesus, ja, unserem Heiland, ja, der die Dunkelheit vertrieben hat. Was hat das bitte mit schlechten Zeiten zu tun? Hier fasst die gute Nachricht Fuß in unserer Geschichte, auf dieser Seite der Heilsgeschichte. Gott wird Mensch, um uns zu erlösen. Wo ist da die Wüstenzeit? Aber ich glaube, wenn wir uns den Text mal ein bisschen näher angucken, der gerade so schön durch diese Emojis gelesen wurde, dann ist das gar nicht so ganz schön und idyllisch, wie wir uns das gerne vorstellen wollen. Ich glaube, Maria und Josef hatten in dieser Zeit eine echt schwierige Periode. Stellt euch das mal vor. Ja, das war mit Sicherheit kein Familienurlaub, den die da unternommen haben. Überhaupt nicht. Ja, da fangen wir an mit der ganzen Situation, die die meisten von uns wahrscheinlich total überfordern würde. Ne, Maria, hochschwanger, soll eine Reise antreten. Ne? Keine Luxusreise mit kreuzfahrtähnlichen Gegebenheiten. Nein, wir machen das mal per Fußweg. oder auf dem Eselsrücken. Ich weiß nicht, die Damen hier im Raum, die schon mal schwanger waren, Rückenschmerzen, so was ich immer so höre, ja, auf einem Esel reiten, kann ich mir nicht so richtig super vorstellen, dass das irgendwie toll ist, ja, dass es irgendwie gemütlich ist. Und dann sollen sie da vor Ort immer eben ein Kind zur Welt bringen, ohne Hebamme, ohne irgendwelche ärztliche Unterstützung, ne, alles in alles andere als idealen Zuständen, neben einem wahrscheinlich vollkommen panischen Mann. Ja, das ist ja wahrscheinlich das Schlimmste. Alleine dieser Stress wäre ja eigentlich schon genug. Ja, aber das sind ja nur die äußeren Gegebenheiten. Ja, da kommen ja noch die ganzen persönlichen Ängste und Sorgen dazu, die die beiden wahrscheinlich da mitgetragen haben. Ne, aus dem Nichts stellt Gott das Leben dieser beiden vollkommen auf den Kopf. Ja, ihre ganzen gut durchdachten Pläne, die waren dahin. Ja klar, die wollten heiraten, die wollten Kinder bekommen, ja, aber doch nicht so. Und die Kontrolle über sein eigenes Leben zu verlieren, ist, wissen wir alle, meistens nicht so leicht zu verkraften. Ne, wir haben gerne auch das Leben unter Kontrolle und das hatten die beiden dann nicht mehr. Die waren so angewiesen darauf, dass Gott sie führt und leitet und auf sie aufpasst. Ja, und dann der Josef, ja. Für den war das ganz gewiss ein Schock, als er gehört hat, dass seine Frau schwanger ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie toll gewesen war. Ja, was für Gedanken sind in deinem Kopf durchgesponnen? Das war jetzt grammatikalisch eine schwierige Konstruktion, aber das ist egal. Ja, was hat er gedacht, als er das Gefühl bekommen hat, dass Maria ihm untreu war? Ich meine, das ist ja das Einzige, was hier auf der Hand liegt. Ja, Maria war ihm untreu. All die Schmerzen, die das ausgelöst hat, all die Wut. Und sich dann zusammenzureißen, ne, das war ein Ehrenmann, der Josef, sich dann zusammenzureißen und an das Unmögliche zu glauben. Ne? Also das müsst ihr euch mal vorstellen. Selbst wenn ein Engel zu euch kommt und sagt, hey, deine Frau ist schwanger, Jungfrauengeburt, kein Problem, Heiliger Geist war's, mach dir keine Sorgen. Ich stelle mir das trotzdem schwierig vor, das einfach so hinzunehmen. Ja, ich glaube, das kostet wirklich Mut und Charakterstärke, ja, dann auch wirklich mit Maria weiter unterwegs zu sein und das einfach so anzunehmen. Und dann gab es natürlich dann noch die Familie, ne? Was wäre Weihnachten ohne Familienstress? Damals waren die Menschen sehr, sehr eng mit ihrer Verwandtschaft verbunden, ne? Nicht so individualistisch wie heute. Und ein guter Ruf zählte in diesen Zeiten sehr, sehr viel. Familienmitglieder, die dann durch unangebrachtes Verhalten negativ auffällig wurden, die waren diesen Familien ein Dorn im Auge. Eine Gefahr für die ganze Sippe. Und ganz ehrlich, sexuelle Unmoral war natürlich in dieser Hinsicht ein sehr, sehr schlimmes Vergehen. Und wahrscheinlich wusste ja kaum jemand den Hintergrund der Geschichte. Ich glaube nicht, dass Maria und Josef im Dorf rumgegangen sind und einem erzählt, überall erzählt haben, hey, Leute, dem Josef und mir sind jeweils unabhängig voneinander Engel erschienen und haben uns diese Sache jetzt hier aufgeklärt. Ja, da glaubt sowieso keiner. Ich vermute, sie haben geschwiegen. Ja, und ich glaube, Maria und Josef mussten mit dieser ganzen Scham zurechtkommen, die damit verbunden ist. Finger wurden mit Sicherheit gezeigt. Ja, ständig lebten sie in der Angst, dass Menschen sie ausschließen oder sie für ihre eigentlich gar nicht vorhandenen Sünden verurteilen und aus ihrer Gemeinschaft verweisen. Das war eine ganz normale soziale Dynamik. Wenn Leute auffällig wurden, wurden sie ausgeschlossen. Und in so einer Gesellschaft ausgeschlossen zu sein, war nicht sehr leicht. Ich frage mich manchmal, warum Maria und Josef allein nach Bethlehem gereist sind. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch damit zu tun haben kann, dass sie eben mit dieser Verwerfung und Einsamkeit leben mussten. Ja? Was ist, wenn die eigene Familie sich gegen einrichtet? Das kann richtig wehtun und viele Fragen und Zweifel auslösen. Und zuletzt sind dann natürlich auch noch die Zukunftsfragen. Wo führt das Ganze mit diesem Jesus jetzt hin? Ich glaube, weder Maria noch Josef hatten es auf dem Schirm, nach der Schätzung in Bethlehem noch einen kleinen mehrjährigen Abstecher in Ägypten zu machen. Stellt euch das mal vor. Ja, Josef hatte schließlich einen Job in Nazareth, in seiner Heimatstadt, dort stand seine Zukunft fest. Und jetzt soll er sich einfach mal irgendwo im Asyl aufhalten, weil er Angst hat, dass Herodes sein kleines Kind umbringt. Und dann, ich meine so ganz nebenbei, wurden die beiden auch noch damit beauftragt, den König der Welt zu erziehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit der Kindererziehung, ist ja schon eine Herausforderung genug, aber den Auftrag zu haben, den König der Welt zu erziehen, ne? Klar, die beiden konnten nicht ahnen, dass Jesus seinen Weg selbst finden wird, ja, und dass seine Königsherrschaft anders aussehen wird, als wie sie sich das vorgestellt haben, nicht auf einem Thron, sondern am Kreuz. Aber ich glaube, die beiden standen ganz schön unter Druck. Die waren mitten in einer Wüstenzeit. Ja, die hatten so viele Probleme und Herausforderungen zu bewältigen, viele Sorgen und Ängste, Zukunftsfragen, Perspektivlosigkeit, Angst vorm Versagen, Angst abgelehnt zu werden und. Ich glaube, wir finden uns in vielen dieser Themen auch wieder. Auch wir würden in solchen Situationen so reagieren und diese Fragen haben. Aber die Frage ist dann, wie gehen wir mit diesen Zeiten um? Wie kann man solche intensiven Wüstenzeiten überleben? Oder eigentlich müssen wir aus der biblischen Perspektive ja noch einen Schritt weitergehen und fragen, wie kann man in diesen Wüstenzeiten aufblühen und strahlen, trotz all der Hindernisse und Probleme? Und das ist der zweite Punkt, das Blühen in der Wüste. Und hier müssen wir mit einem ganz wichtigen Punkt anfangen, den wir häufig gerne ein bisschen übersehen. Die Wüste ist genauso Gottes Land wie jedes fruchtbare Tal. Die Wüste ist Teil von Gottes Schöpfung und sie ist Teil von Gottes Güte. Ja, ich glaube, das ist für uns oft sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, wenn wir mitten in einer Wüstenzeit stecken. Wüstenzeiten sind also keineswegs durch Gottes Fehlplanung verschuldet. Ja, könnte ja sein. Und deswegen können wir uns auch sicher sein, wenn er uns dort hineinführt, ja, dann will er uns auch dort haben. Und egal, wo wir sind, egal, wo uns Gott hinstellt, ob ins fruchtbare Land oder in die Wüste, Gott möchte, dass wir ihn durch unser Leben verherrlichen. Ja, und dass wir dort aufblühen und strahlen, wo er uns hinstellt, ja, und so seine Liebe und seine Gnade verkündigen. Und ich weiß, dass das in Wüstenzeiten nicht leicht ist. Ne, dort, wo man um jeden Tropfen Wasser kämpfen muss. Aber wenn man es dort schafft, aufzublühen, wenn man es dort schafft, Gott zu verherrlichen, Freude auszustrahlen, dann setzt man einen richtig tollen Kontrast zu seiner Umwelt. Ne? So, dass auch die Umgebung, ja, dass das auch auf die Umgebung Auswirkungen haben kann. Menschen, die in Wüstenzeiten Gott noch loben können und vor Freude strahlen, die sind ein Zeugnis für das Evangelium. Die sind Botschafter von Jesus, ja, und machen andere auf dieses Evangelium aufmerksam. Aber wie kann das geschehen? Wie können wir jetzt in einer solchen Wüste aufblühen? Wie kann man in seiner Wüstenzeit vielleicht Oasen finden, ja, die einem helfen, diese Trockenzeiten zu überleben? Ich glaube, wenn nämlich die einzige Perspektive in dieser Wüstenzeit ist, ich muss hier so schnell wie möglich wieder raus, dann ist dann eigentlich die größte Gefahr, dort zu verdorren. Und ich habe euch daher heute Morgen einige Ressourcen mitgebracht, die euch durch diese Wüstenzeiten helfen können. Ja, das sind alles Rituale, die ihr regelmäßig einüben könnt, um nicht von den Sandstürmen des Lebens begraben zu werden. Ja, und dabei auch diese Gottesperspektive, die in Wüstenzeiten echt die Oase ist, eben nicht aus den Augen zu verlieren. Und es ist kein Anspruch auf Vollständigkeit natürlich, aber das sind alles Rituale, die mir persönlich sehr, sehr helfen, in solchen Wüstenzeiten klarzukommen. Und ich weiß, ne, wenn ihr das schon hört, Rituale und Wüstenzeiten, das passt nicht zusammen. Ich weiß, es ist schwer, sich in Wüstenzeiten aufzuraffen, Rituale anzuwenden. Und genau deswegen möchte ich euch ermutigen, übt diese Rituale im fruchtbaren Land. Übt die jetzt ein, wenn es euch gut geht. Denn dann sitzen sie bereits. Wenn ihr in eine Wüste geführt werdet, dann ist es ganz normal, dass ihr euch an diesen Ritualen festhalten könnt. Die erste Ressource. Pflegt euren Tempel. Und damit meine ich, sorgt für euren Körper. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht etwas banal und selbstverständlich, aber ich glaube, ganz oft vergessen wir das in solchen Zeiten. Wüstenzeiten sind mehr als anstrengend und deswegen müssen wir wirklich versuchen, einen gesunden Lebensrhythmus zu finden. Uns nicht zu überarbeiten, Ruhezeiten fest einzuplanen, Arzttermine wahrzunehmen, genügend zu schlafen, Sport zu machen und euch gesund zu ernähren. In Wüstenzeiten kann das Wunder wirken. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und als dieser Tempel müssen wir auch für unseren Körper sorgen. Das gehört auch zur Anbetung. Das gehört auch zu unserem geistlichen Leben. Das dürfen wir da nicht vergessen. Die zweite Ressource. Erinnert euch an Gottes Handeln. Ich glaube, in Wüstenzeiten passiert es sehr, sehr schnell, dass man Schwierigkeiten bekommt, auf Gott und seine Güte zu vertrauen. Oft sind solche Lebensperioden Auslöser ernsthafter Zweifel. Ja, diese Frage nach dem Warum, die dringt so schnell an die Oberfläche in vielen von uns. Ja, die kann richtig tief gehen und die kann an unserer Identität in Jesus nagen. Und viele Wüstenläufer kämpfen mit dieser Frage. Wir denken, Gott hat uns verlassen. Oder vielleicht sogar verworfen, ja. Vielleicht haben wir das sogar verursacht, ja. Und wir fühlen uns einfach richtig alleingelassen. Ja, und diese Verheißungen, die wir dann hören in der Bibel, ja, die erscheinen uns total fremd. Ja, und Ermutigungen, die wir bekommen von unseren Glaubensgeschwistern, die scheinen wie leeres Gerede. Das ist ja alles schön und gut, aber das spüre ich in meinem Leben nicht. Gott ist hier nicht. Und sich dann hinzusetzen, sich aktiv zu erinnern, was Gott in unserem Leben schon alles getan hat, das kann befreiend sein und unseren Blick neu ausrichten. Die Feiertage zum Beispiel, wie das Weihnachtsfest, die sind eine gute Gedächtnisstütze, ne? Eine Möglichkeit, sich an die krasse Heilsgeschichte Gottes zu erinnern. Ne? Die Erinnerung daran, dass Gott treu ist. Ja, Jesus ist auf die Welt gekommen, um uns zu erretten. Aber es ist trotzdem, ne, das ist in solchen Situationen kann auch das sehr, sehr fern wirken. Und ich persönlich führe deswegen auch ein persönliches, geistliches Tagebuch. Ja, hier schreibe ich ganz, ganz viele Sachen rein. Dinge, die ich im Alltag erlebe, Dinge, die ich in meiner stillen Zeit mit Gott bespreche, irgendwelche persönlichen Erfahrungen, Notizen aus Predigten. Und ich habe in meinem Regal zu Hause ungefähr 10 von diesen Büchern stehen. Ja, und die sind für mich ein echter Schatz geworden, diese Bücher. Weil wenn ich dann in Situationen komme, wo ich das Gefühl habe, Gott ist in meinem Leben nicht aktiv. Gott ist hier nicht. Ich sehe ihn einfach nicht. Dann gehe ich dahin und nehme mir eins dieser Bücher raus und schaue sie mir an. Und das ist für mich immer der absolute Gottesbeweis. Gott ist in meinem Leben aktiv. Ich habe 10 Bücher alleine aus meinem Leben Beweis dafür. Und ich habe bei weitem nicht alles aufgeschrieben. Ne? Ich mache das ja noch nicht immer. Aber das hilft mir ungemein, ja, in solchen Momenten mich daran zu erinnern, dass Gott aktiv war. Ja? Und es ist auch der Grund, warum das Volk Israel so viele Feiertage hatte. Ja? Die sie immer wieder daran erinnern sollten, dass Gott im Leben der Menschen aktiv ist. Und dass Gott nicht nur in meinem Leben aktiv ist, sondern dass mein Leben Teil der Heilsgeschichte Gottes ist. Und Gott auch die Heilsgeschichte geschrieben hat. Erinnert euch an das Handeln Gottes. Die dritte Ressource. Übt euch in der Dankbarkeit und im Lobpreis. Ich weiß, wenn wir in der Wüste sind, ist es leicht, uns wirklich auf dieses Negative einzuschießen und uns zu beschweren. Die Sonne ist so heiß. Ich habe Durst. Ich kann den Sand nicht mehr sehen. Ne? Also Sachen, die man natürlich anwenden muss auf die echte Wüstensituation. Ja, und wir verlieren ganz schnell die Freude am Leben. Ja, die Freude an Gott. Und ich möchte euch herausfordern, deswegen zu 2 Dingen. Das erste ist, übt euch in der Dankbarkeit. Lernt, für die kleinen Dinge im Leben dankbar zu sein. Dankbarkeit kann man lernen. Eine warme Tasse Tee in der Winterzeit. Das Rascheln der Blätter im Wind, das finde ich super. Ich laufe total gerne auf so Herbstblättern, das hört sich total toll an. Ein funktionierendes Auto, ein Kinderlachen, Menschen, die euch Gott in den Weg gestellt hat. Auch in Wüstenzeiten gibt es sehr viele Dinge, für die wir dankbar sein können, die uns vergessen lassen, dass wir gerade meilenweit nichts anderes als Sand sehen. Und das Zweite ist, übt euch im Lobpreis. Lobt Gott für seine Taten, lobt Gott für sein Wesen, für das, was er ist. Durch Musik, durch Gebet, aber auch durch körperliche Dinge wie Tanzen. Auch das kann befreiend sein, auch wenn uns das ein bisschen befremdlich ist in unseren gemeinen Traditionen. Und ich ermutige euch, das genau dann zu tun, wenn ihr euch nicht danach fühlt. Ja, wenn wir uns danach fühlen, Gott zu loben, das ist toll, das ist wichtig. Aber seid einfach gehorsam. Lobpreis ist auch gehorsam. Wir sind gehorsam und loben Gott, auch wenn wir uns nicht danach fühlen. Und das kann Balsam für die Seele werden. Die vierte Ressource. Klagt. Klagt euch die Seele aus dem Leib. Habt ihr euch schon mal so richtig bei Gott ausgekotzt? Und ich meine das wirklich so krass. Ich mache das ehrlich gesagt immer mal wieder. Ne? An Tagen, wo es mir nicht so gut geht, dann setze ich mich hin und lass einfach mal alles raus. So wie die vielen, vielen Klagepsalmen, die wir in der Bibel finden. Allen Frust, alles Leid, alle Verletzungen, alle Fragen, alle Ungerechtigkeiten einfach raus. Und alleine dieser Schritt, ja, das einfach rauszulassen, vor Gott zu bringen, bei dem ist es gut aufgehoben, das hilft schon, das tut wirklich gut. Ja, und die Psalmbeter, die haben uns das wirklich schön vorgemacht. Wir dürfen das. Ja, das ist auch kein Widerspruch zu der Ressource, die ich gerade genannt habe. Klagen und Lobpreis, die schließen einander nicht aus. Wir dürfen so vor Gott kommen und ihm alles bringen. Und das Tolle ist, wisst ihr, was mir an diesen Tagen dann meistens passiert? Nach einer Weile des Klagens fange ich plötzlich an, Gott mein Vertrauen auszusprechen. Ihn für seine Güte und Treue zu loben. Einfach so. Aus dem Nichts. Und genauso ist das auch in den Klagepsalmen. Jeder Klagepsalm fängt mit Klage an und endet in einem Ausspruch der Zuversicht und des Lobes Gottes. Es gibt nur einen einzigen Psalm, wo das nicht ist. Einen einzigen Klagepsalm, der diese Kurve irgendwie nicht gekriegt hat. Ja, also dieses Klagen hilft mir einfach, den Blick auf Gott zu richten. Ja, und den Blick weg von mir zu tun. Ja, Gott ist es, der mit mir durch diese Wüste geht. Der mich durch diese Wüste trägt. Und das hilft mir eben dann auch, diese Wüstenzeiten, diese Sachen, die mich so runterziehen, aus seiner Perspektive wahrzunehmen. Und die ist leider oft eine andere als meine. Ne? Offen zu sein für dein Handeln. Was willst du hier von mir? Offen zu sein für den Segen, den er uns vielleicht auch gerade durch diese schwere Zeit geben möchte. Die fünfte Ressource. Bleibt im Wort und lernt es auswendig. Ich glaube, Wüstenzeiten sind so ein wunderbarer Ort, wo sich ganz, ganz viele Lügen ausbreiten. Der Teufel hat große Freude daran, diese Zeiten zu nutzen und da Zweifel in uns zu sehen. Unsere Identität in Jesus in Frage zu stellen. Gottes Güte zu hinterfragen. Ja? Und diese Lügen, die gewinnen relativ schnell an Raum. Wenn wir sie lassen, ja, und die hindern uns so ein bisschen den Weg zum Vater zu finden, wenn wir ihnen eben nicht Einhalt gebieten, wenn wir sie nicht mit der Wahrheit widerlegen können. Und ich glaube, das Problem, was wir oft haben in solchen Zeiten, dass wir das nicht können, dass wir nicht in der Lage sind, die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, kennt das Wort Gottes, kennt die Wahrheit. Verinnerlicht diese Wahrheit. Denn wenn dann Lügen kommen, dann kommt die Wahrheit, ja, also dann haben wir keine Probleme, diese als Lügen zu entlarven, weil wir die Wahrheit kennen. Mir persönlich hilft es da in besonderer Weise, Bibelverse auswendig zu lernen. Ich habe so eine App auf meinem Handy, ja, das ist für mich mehr als eine Kopfübung, sondern etwas, das wirklich mein Herz bewegt und verändert. Einfach weil diese Verse mich Tag für Tag begleiten. Ja, diese App, da kann man auch ganze Texte auswendig lernen. Ich lerne gerade den Philipperbrief da auswendig. Der begleitet mich. Ja, muss man ja nicht. Man kann da auch einzelne Verse auswendig lernen. Aber alleine diese Verse, Die kommen, weil ich die täglich wiederhole. Die sitzen so tief. Ja, die kommen mir andauernd, irgendwann, sage ich mal, immer mal wieder, also kommt ein Stichwort und ich sage einen Vers auf, ja. Die sind Teil von mir geworden. Ja, und die helfen mir in solchen schwierigen Situationen, die Lüge zu entlarven. Ja, und mehr im Alltag auch das präsent zu haben, dass Gott mit mir unterwegs ist. Ja, Herausforderung für nächstes Jahr, Leute, lernt den Philipperbrief auswendig. Ach, oh, das tut mir leid. Man braucht auch keine App, um auswendig zu lernen. Die sechste Ressource, werdet still vor Gott. Egal, wie entmutigt ihr seid, egal, wie kraftlos ihr seid, ich glaube, dass wir in all den Fragen und Nöten niemals vergessen sollten, auf Gottes Stimme zu hören und gehorsam zu sein. Ich glaube, in der Stille, in diesem Stillwerden vor Gott, gerade in solchen Zeiten, ne, liegt ein enormer Segen. Ne? So wie Säuglinge, die von ihrer Mutter gestillt werden, ne, durch diese Stille zum einen gestärkt und ausgerüstet werden, ja, durch diese nahrhafte Muttermilch, die ihnen gegeben wird, ja, aber zum anderen eben auch durch diese Nähe entsteht ja auch so ein intimes Vertrauen, ja. Wenn ein Kind in den Armen der Mutter liegt, ja, dann ist das intim. Da ist da Nähe da, da ist da Vertrauen da. Und genau so ist das beim Stillewerden vor Gott. Wir werden zum einen gestärkt durch das, was er uns zu sagen hat. Zum anderen werden wir eben auch dort von Gott beschenkt und lernen, ihm wieder zu vertrauen. Das sind wirklich Oasen mitten in dem Chaos um uns herum. Zeiten, wo wir den Frieden und die Ruhe Gottes in besonderer Weise spüren. Und die uns dann helfen, wirklich auch in der Wüste aufzublühen. Und die letzte Ressource, habt Gemeinschaft. Ihr dürft, und das meine ich wirklich, ihr dürft in eurer Wüste nicht allein bleiben. Bitte bleibt nicht allein. Sein Leid, seine Ängste und Zweifel mit anderen zu teilen, ist eine wichtige Kraftquelle für Wüstenzeiten. Und es geht gar nicht darum, dass wir darin Ratschläge bekommen von anderen Leuten, sondern einfach darum, dass wir als Gläubige in eine Gemeinschaft berufen sind und wissen sollen, dass die anderen mit uns unterwegs sind. Dass die anderen auch Kämpfe kämpfen. Dass die anderen auch, dass die anderen für einen beten und einen unterstützen würden. Menschen, auf die ihr zählen könnt. Ne, Menschen, die euch unterstützen. Menschen, die für euch beten. Oder einfach nur Menschen, die euch die Einsamkeit nehmen. Es können sowohl Freunde aus der Gemeinde sein, als auch Familienmitglieder oder was auch immer. Wir als Gemeinde, und das ist mir auch eine wichtige Botschaft, wir als Gemeinde sind auch dazu aufgerufen, den Wüstenläufern zu helfen, mit ihnen unterwegs zu sein, sie zu unterstützen, füreinander einzustehen. Das ist unser Auftrag an die Gemeinde. Und der Auftrag an die Wüstenläufer ist, nehmt die Gemeinde damit hinein. Bitte schweigt nicht. Denn als Kind Gottes seid ihr in eine Gemeinschaft berufen. Eine Gemeinschaft der Liebe. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, euch in allen Problemen, egal was, wo ihr denkt, wie schlimm das ist oder wie peinlich oder irgendwie persönlich das ist, bleibt da nicht alleine mit. Ich glaube, Wüstenzeiten gehören zu unserem Leben dazu. Aber sie gehen auch wieder vorbei. Und während uns das meist schwerfällt, das Gute während dieser Zeiten zu sehen, gehen uns doch oft danach irgendwann mal die Augen auf. Manchmal dauert es auch mehrere Jahre, wo wir rauchen einfach, warum das geschehen ist. Aber es ist klar, dass wir in diesen Zeiten doch in ganz besonderer Weise auch in unserem Glaubensleben geschult und gestärkt wurden. Ja, dass unser Charakter gewachsen ist, dass diese Zeiten tatsächlich auch zu einem Segen werden können. Wie diese Zeiten uns vielleicht auch auf etwas Größeres vorbereiten, weil wir eine bestimmte Sache in dieser Zeit noch lernen sollen. Und wenn wir in der Bibel uns mal umgucken, dann merken wir, einige der berühmtesten geistlichen Leiter der Bibel haben einen Teil ihres Lebens in einer Wüste verbracht. Viele von denen in einer wirklichen Wüste, einige in einer metaphorischen Wüste, ne? Mose, David, Elias, Johannes der Täufer, Paulus und selbst Jesus. Ne? Sie alle wurden in diesen Zeiten auf etwas Großes vorbereitet. Und das führt uns Zu meinem letzten ganz, ganz kurzen Punkt. Das Geschenk der Wüste. Ich glaube, jede Wüstenzeit birgt ein Geschenk in irgendeiner Art und Weise. Und ich möchte euch herausfordern, wenn ihr gerade in einer solchen Wüstenzeit steckt, schaut euch um, was Gott euch schenken möchte. Sucht es und nehmt es an. Ja, und nehmt dieses neu gewonnene Potenzial, schöpft das eben voll aus. Ja, manchmal, und das wissen wir viele, glaube ich, auch aus eigener Erfahrung, werden die schlimmsten Erlebnisse des Lebens zu den tiefgreifendsten Lernerfahrungen, zu den strahlendsten Geschenken des Lebens. Das Geschenk der Wüste in all seinen Eigenarten und Varianten. Jeder erlebt Wüste ja auch anders. Jede Wüstenzeit sieht anders aus. Jede Wüstenzeit erzielt andere Ergebnisse. Und es ist auf jeden Einzelnen abgestimmt und passt sich eben auch auf die Bedürfnisse an. Aber Gott ist der Geber dieser Geschenke. Gott führt einen in diese Wüste und Gott führt einen auch dort wieder hinaus. Und er ist der Geber all dieser Gaben. Das Geschenk des Abgelehntseins ist die Zuversicht meiner Identität in Jesus. Das Geschenk der Sünde ist eine tiefe Wertschätzung von Gottes Heiligkeit. Das Geschenk der Armut ist die Abhängigkeit von Gott. Das Geschenk der Krankheit ist das Angewiesensein auf andere. Das Geschenk der Verletzung ist Empathie. Das Geschenk von Heimweh ist die Sehnsucht nach der Nähe zu Gott. Das Geschenk des geistlichen Kampfes ist ein vertieftes Urteilsvermögen. Das Geschenk der Fehlplanung ist Weisheit. Das Geschenk des Wartens ist Durchhaltevermögen. Das Geschenk des Versagens ist Demut und Gnade. Das Geschenk der Ungerechtigkeit ist eine Identifikation mit Christus, dem leidenden Knecht. Das Geschenk der Einsamkeit ist die Herrlichkeit von Gottes Gegenwart. Das Geschenk der Korrektur ist Wachstum. Das Geschenk des Leidens ist Standhaftigkeit. Das Geschenk der Enttäuschungen ist die Hoffnung auf das Himmelreich. Das Geschenk der Perspektivlosigkeit ist Vertrauen auf Gottes Souveränität. Und das Geschenk der Krippe in einem stinkenden Stall, das Geschenk dieses hölzernen Trogs, das uns schon vorausschauen lässt auf das Holz von Golgatha, das Geschenk des schreienden Kindes in dieser Krippe, das in eine absolute Wüstenzeit hineingeboren wurde und das uns schon vorausschauen lässt auf das leidende Schreien des Gottesknechts am Kreuz. Das Geschenk der Dunkelheit um diese Krippe herum, das die Dunkelheit und Verlorenheit unserer Welt und unserer Herzen symbolisiert und das uns schon vorausschauen lässt auf das Licht der Gnade am Kreuz, das diese Dunkelheit durchbricht. Das Geschenk dieser Krippe ist unsere Erlösung. Amen.